So, Aglaya, jetzt ist fast schon Bundestagswahl. Mhm. Einige von euch hören diesen Podcast vielleicht auch kurz danach. Wir fragen uns natürlich, was kommt jetzt?
In Sachen Klimaschutz gab es unter der Ampelregierung ja zwei große Aufregerthemen. Das Verbrenneraus und das Heizungsgesetz. Und wir wollen in dieser Folge gucken, wie es damit unter der nächsten Regierung weitergehen könnte. Also mit E-Autos und Wärmepumpen.
Mhm. Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz hat dazu unter anderem das hier gesagt.
Wir wollen weg von der einseitigen Festlegung auf Wind- und Sonnenenergie, auf E-Mobilität und Wärmepumpe. Wir wollen hin zu einer wirklich technologieoffenen Energie- und Verkehrspolitik.
Merz hat gute Chancen, der nächste Kanzler zu werden. Deshalb fragen wir, war es das jetzt mit den E-Autos und den Wärmepumpen? Oder kommen andere, tollere Technologien?
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Hi, wir sind Aglaya Dane
und Matthias Wurms aus den Wissensnachrichten von Deutschlandfunk Nova. Und jetzt gerade, wenn wir aufzeichnen, ist Donnerstagnachmittag, noch 3 Tage bis zur Wahl und wir stellen fest, Klimaschutz ist ziemlich untergegangen im Wahlkampf.
Und wenn, dann klang das bei vielen PolitikerInnen so, als würde Klimaschutz uns das Leben vermiesen. Am krassesten war das im Wahlkampf bei der AfD.
Und ich kann euch sagen, wenn wir am Ruder sind, wir reißen alle Windkraftwerke nieder, nieder mit diesen Windmühlen der Schande.
Aber nicht nur Windräder, sondern auch 2 andere Klimaschutzmaßnahmen haben bei einigen in Deutschland für Empörung gesorgt. Keine neuen Verbrenner mehr ab 2035, wie es die EU beschlossen hat, und das sogenannte Heizungsgesetz. Wir wollen deshalb mal auf die Fakten gucken. Was ist wirklich geplant für Verbrennerautos und Heizungen? Und was wollen und können die Parteien womöglich nach der Wahl ändern?
Starten wir mit dem Thema Auto. Zurzeit ist die Politik sowohl in Deutschland als auch in der EU auf dem Kurs weg von Benzin und Diesel hin zu Elektroantrieb.
Genau, Schlagwort Verbrennerverbot. Das könnte aber wackeln, auch weil einige Parteien, die in der nächsten Bundesregierung sitzen könnten, die jetzige Regel kippen wollen.
Bevor wir uns diese Diskussion und auch die Zukunftsaussichten genauer angucken, fassen wir nochmal kurz zusammen, was überhaupt gemeint ist, wenn wir über Verbrennerverbot reden.
Die Basics.
Verbrennerverbot heißt nicht, dass es in einigen Jahren verboten sein wird, mit einem Diesel-, Benziner- oder auch einem Hybridauto auf der Straße unterwegs zu sein. Verboten soll es ab 2035 sein, Neuwagen mit Verbrennermotor zuzulassen. Es geht also nur um die Zulassung, nicht um ein Fahrverbot. Und es geht nur um neue Autos, nicht um gebrauchte. Das Neuzulassungsverbot gilt dann EU-weit. Es ist eine EU-Regel. Um die Klimakrise zu bekämpfen, sollen alle Neuwagen ab 2035 emissionsfrei sein, was faktisch bedeutet, mit Batterie fahren. Eine Ausnahme: Theoretisch wären auch noch Verbrennerautos erlaubt, die mit E-Fuels fahren. Das sind synthetische Kraftstoffe, die als klimaneutral gelten. Für die meisten Fachleute ist aber klar, diese E-Fuels werden auf dem Pkw-Markt keine Rolle spielen. Es wird davon zu wenig geben und E-Fuels werden viel zu teuer sein. Also, wenn ihr euch in 10 Jahren einen Neuwagen kauft, dann wird das nach jetzigem Stand wohl ein E-Auto sein.
Wichtig zu betonen ist, nach jetzigem Stand kommt es so.
Ja, denn einige Parteien sagen, dass sie den EU-Beschluss kippen wollen oder verändern wollen. Aglaya, du hast dir die Position der Parteien genauer angesehen. Wie sieht das aus?
Zu den Parteien, die das Verbrennerverbot kippen wollen, gehören AfD, FDP, BSW und eben auch die Union, die ja in Umfragen gerade am besten dasteht. Bei der CDU steht im Wahlprogramm, dass sie eine Anti-Auto-Haltung ablehnt und sie will auch nicht komplett auf E-Autos setzen. Also die CDU ist schon dafür, die Ladestruktur für E-Autos auszubauen, betont aber, das sollte angemessen passieren. Deutschland müsse, so heißt es dann immer, technologieoffen bleiben, haben wir ja eben auch in dem Ton von Friedrich Merz gehört.
Und wie begründen die Parteien, dass sie jetzt das Verbrenneraus womöglich kippen oder ändern wollen?
Die sagen, das schadet der Wirtschaft, in dem Fall der deutschen Autoindustrie, also Unternehmen wie Mercedes, VW oder BMW. Die haben ja eh gerade ganz schön zu kämpfen, ne? Die Absätze sinken und bei den E-Autos hat China ganz klar die Nase vorn.
Ja, und US-Präsident Donald Trump will außerdem die Zölle auf Autoimporte in die USA erhöhen. Ist ja auch in diesen Tagen ein großes Thema in den Nachrichten.
Und dazu kommt noch was. Dieses Jahr drohen den Autoherstellern in der EU auch noch hohe Strafzahlungen. Es gibt nämlich jetzt schon EU-Grenzwerte, wie viele Emissionen verkaufte Neuwagen produzieren dürfen. Und diese Grenzwerte, die wurden verschärft. Einige Firmen werden also mit ihren Flotten, so nennt man alle neu zugelassenen Fahrzeuge von einem bestimmten Hersteller, die werden vermutlich drüber liegen und das könnte teuer werden.
Mhm. Weniger Verkäufe, Zölle, Strafzahlungen. Also wenn ich das so geballt höre, dann denke ich, ja, verstehe ich, dass die Autoindustrie nicht noch mehr Belastung will. Da hängen ja auch viele Jobs dran.
Mhm. Ja, es gibt aber auch Fachleute, die sagen, naja, die Unternehmen wissen seit Jahren, dass sie diese Grenzwerte einhalten müssen. Die wissen seit Jahren, dass sie mehr E-Autos verkaufen müssen und da viel Konkurrenz haben. Die haben nicht genug getan. Und so sieht es unter anderem auch ein anderer Spitzenkandidat in diesem Wahlkampf, Robert Habeck von den Grünen.
Hätte die deutsche Automobilindustrie nicht gepokert und gesagt, naja, vielleicht halten wir doch ein bisschen länger, als es die Rechtsnorm vorsieht, am fossilen Verbrennungsmotor fest. Sie würde heute Weltmarktführer bei E-Mobilität sein. Wenn wir das jetzt hier abräumen, dann verliert die deutsche Wirtschaft.
Was Habeck da sagt, das sagen auch einige Automobilfachleute. Die strengen Grenzwerte, die nützen der Autobranche eigentlich, weil die sich dann bei der Entwicklung von E-Autos mehr anstrengt und wettbewerbsfähig bleibt. Und das alles hat ja auch einen ernsten Zweck. Es geht darum, weniger Treibhausgase in die Luft zu blasen, um die Klimakrise einzudämmen.
Ja klar, das heißt, wie so oft, es ist kompliziert. Aber wie groß ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass das Verbrennerverbot nach der Bundestagswahl tatsächlich gekippt wird?
Also, dass es komplett fällt, danach sieht es gerade nicht aus. Zurzeit liegt in Umfragen zwar die CDU vorne, die damit wirbt, dass sie genau das will. Sollte sie regieren, braucht sie aber einen Koalitionspartner. Und das könnten zum Beispiel SPD oder Grüne sein. Das sind aber Parteien, die am Verbrenner aus festhalten wollen.
Das bedeutet, es könnte ein Streitthema werden in Sondierungs- oder Koalitionsgesprächen.
Kann man annehmen. Und dann ist es ja auch so, das Verbrennerverbot ist kein deutsches Gesetz, sondern ein EU-Beschluss. Wenn es also gekippt werden soll, müssten auch andere EU-Länder zustimmen und da gehen die Meinungen schon sehr auseinander. Was man sagen muss, bei der EU-Kommission, da merkt man, dass sich die Haltung zum Verbrenner aus verändert. Die Kommission prüft wohl gerade schon, ob es Lockerungen geben könnte und ob man der Autoindustrie doch mehr Zeit gibt, sich umzustellen.
Aber haben wir die Zeit denn überhaupt? Also wenn wir die Klimakrise eindämmen wollen, dann müssen die Emissionen doch schnell runter.
Tja, ja, es gibt klare Beschlüsse, ne? Bis 2050 will die EU klimaneutral sein. Und wenn Länder ihre Klimaziele nicht erreichen, dann drohen hohe Strafzahlungen.
Also zusammenfassend könnte man sagen, von der neuen Bundesregierung hängt nicht alleine ab, wie es weitergeht mit dem Verbrenner aus. Aber die Autobranche macht Druck, die Beschlüsse zu lockern. Und die EU-Kommission prüft das auch gerade. Also es ist schon möglich, dass der Beschluss zumindest nochmal verändert wird.
Und das könnte ja auch mit dem Heizungsgesetz passieren, also mit dem Gebäudeenergiegesetz, wie es ja eigentlich heißt. Das Thema hast du dir genauer angeguckt. Ich muss gestehen, es gab so viel Diskussion um dieses Gesetz und so viel vor und zurück. Ich blick nicht mehr wirklich durch, was drin steht.
Okay, ja, ist ja auch kompliziert und das ist ja auch einer der Hauptkritikpunkte an diesem Gesetz. Aber wir versuchen mal, das zu erklären.
Die Basics.
Das aktuelle Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG, schreibt vor, dass alle neu eingebauten Heizungen mindestens zu 65% mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen. Das heißt, reine Öl- und Gasheizungen fallen raus. Erlaubt sind aber Heizungen, die ganz oder zum Großteil mit Wärmepumpen laufen, also mit Strom. Auch Biogas oder Holzpellets sind erlaubt oder Fernwärme und Wasserstoff, wenn sie mit erneuerbaren Energien erzeugt werden. Ganz wichtig dabei ist, es gibt ganz viele Ausnahmen und Übergangsfristen. Im Moment gilt die 65%-Regel nur für neue Häuser in Neubaugebieten. Für andere neue Heizungen gilt die Regel erst dann, wenn die jeweilige Kommune eine Wärmeplanung erstellt hat. Städte und größere Gemeinden müssen das bis 2026 schaffen, kleinere Gemeinden bis 2028. Da geht es vor allem um die Frage, wo Fernwärme genutzt werden kann, weil die sehr klimafreundlich ist.
Das allermeiste davon stand übrigens schon im alten Gebäudeenergiegesetz, das CDU, CSU und SPD gemeinsam beschlossen haben. Also so richtig neu ist nur der Fokus auf die Wärmepumpe als Alternative zu Öl und Gas und die dazugehörige Förderung.
Also die Union hat das selbst quasi mit auf den Weg gebracht, will es jetzt aber irgendwie trotzdem nochmal ändern. Was denn konkret daran?
Also eigentlich gar nicht so viel. Das hier hat Unionskanzlerkandidat Merz in der ARD zum alten Gebäudeenergiegesetz gesagt.
Das war ein sehr kluges Gesetz. Das hat nämlich dafür gesorgt, dass über die Jahre sukzessive die alten Ölheizungen ausgebaut werden sollten und mussten und neue.
Es war zum Teil strenger als das, was Herr
Habeck
macht.
Und es war zum Teil strenger, aber es war eben technologieoffen und es war nicht einseitig auf die Wärmepumpe ausgerichtet. Wir wollen es den Menschen überlassen, zu sagen, welche Heizung sie einbauen, aber wir wollen dafür sorgen, dass die Grenzwerte bei CO2 allesamt erfüllen. Das wird das Aus für Öl- und Gasheizungen bedeuten, aber eben in einer überschaubaren Zeit und vor allen Dingen in einer Zeit, wo die Menschen sich das auch leisten können in ihren privaten Häusern.
Also auch die Union sieht keine andere Möglichkeit, als Öl- und Gasheizungen zumindest nach und nach abzuschaffen, wenn Deutschland klimaneutral werden soll. Mhm. Und das ist ja das Ziel, ne? 2045. Ja. Wenn ich diesen Ton höre, dann frage ich mich, warum haben die monatelang auf diesem neuen Gesetz dann von Habeck rumgehackt?
Ja, gute Frage. Also vielleicht einfach, um Stimmung zu machen, zumal ja auch das von der Ampel geänderte Gesetz im Moment niemandem vorschreibt, eine Wärmepumpe einzubauen. Nur muss man sagen, die Förderung ist schon einseitig darauf ausgerichtet, aber es ist eben auch eine sehr effiziente Technologie. Wärmepumpen sind viel effizienter als Wasserstoff, der von manchen ja als Alternative gehandelt wird, auch von der Union. Der Energieexperte Jan Rosenow, der unter anderem auch die EU-Kommission berät, der hat sich 60 Studien angeschaut und in keiner einzigen war Heizen mit Wasserstoff eine kostengünstige Option für die Zukunft.
Bei der Wärmepumpe stecken wir eine Kilowattstunde Strom hinein und wir bekommen am Ende 3 Einheiten Wärme wieder heraus. Und beim Wasserstoff stecke ich eine Einheit Strom hinein und kriege ungefähr eine halbe Einheit Wärme wieder aus dem Ganzen heraus.
Ja, man muss kein Mathe-Ass sein, um zu checken, das lohnt sich da nicht.
Ja, deshalb sagt Rosenow auch, es ist Augenwischerei, wenn neue Gasheizungen jetzt Wasserstoff-ready sein sollen, also umbaubar auf die Nutzung von Wasserstoff, Stichwort wieder Technologieoffenheit. Zumal es da ähnlich ist wie mit den E-Fuels für Verbrennerautos, was du gerade schon erwähnt hast. Es wird gar nicht genug grünen Wasserstoff geben, um damit private Heizungen zu betreiben.
Müsste es dann nicht für die nächste Bundesregierung doch ganz zentral um die Frage gehen, wie kann man klimafreundliche Heizung, was dann eben oft Wärmepumpen wären, billiger machen?
Ja, auf jeden Fall ist Geld ein Thema und die Förderung könnte sich tatsächlich ändern. Es gibt zum Beispiel den Vorschlag aus der CDU, Wärmepumpen nicht mehr direkt zu fördern, aber den Strompreis zu senken, damit der Betrieb billiger wird. Wärmepumpen brauchen ja viel Strom.
Aber der Einbau wäre dann doch teurer als jetzt.
Ja, das muss gar nicht so sein. Es gibt Fachleute, die sagen, dass Wärmepumpen so viel kosten bei uns in Deutschland, liegt daran, dass die Förderung so hoch ist. Jedenfalls sei das ein Grund. In anderen Ländern sind Wärmepumpen viel billiger. In Großbritannien zum Beispiel, in Frankreich und in Skandinavien, da kosten die ungefähr halb so viel.
Und das liegt daran, dass in diesen Ländern weniger gefördert wird. Logik?
Ja, die Logik ist, dass es durch die hohe Förderung in Deutschland kaum Druck gibt für die Hersteller und die Handwerker, die Kosten zu senken. Interessanterweise kosten Wärmepumpen bei uns gerade immer um die 30.000 Euro. Und das ist genau der Betrag, bis zu dem man maximal Förderung kriegen kann. Hm. Ein Experte vom Fraunhofer Institut, der schätzt aber, dass es auch für ein Drittel weniger gehen würde, wenn man die Bedingungen ändert.
Was sich ändert, hängt ja auch davon ab, wer regieren wird. Ja. Was sagen denn die anderen Parteien dazu? Also von denen könnten ja auch einige mit in der Regierung sitzen.
Also die Grünen wollen das Gesetz so lassen, wie es ist und auch die Förderung, aber dazu noch ein Klimageld einführen, das auch schon lange im Gespräch ist. Das heißt, die Einnahmen aus dem CO2-Preis, die sollen wieder an die Menschen zurückfließen. Wie genau ist aber noch offen. Und die SPD will auch an dem Gesetz festhalten, die will es aber vereinfachen.
Ja, und die FDP, die will das Gesetz weghaben, oder? Also zumindest klang das so, als sie noch Teil der Ampelregierung waren.
Die FDP will das ganze Gesetz streichen, genauso wie die AfD und das BSW. Und auch die Linke ist eher für was ganz anderes.
Aber ginge das überhaupt, einfach dieses Heizungsgesetz zu streichen?
Also Fakt ist ja, Deutschland und die EU haben sich Klimaziele gesetzt und die werden wir nicht einhalten, wenn sich beim Heizen nichts ändert. Es gibt zum Beispiel die Vorgabe der EU, bis 2050 klimaneutral zu sein, auch in Gebäuden. Bei uns werden aber im Moment noch 3/4 aller Heizungen mit fossilen Brennstoffen betrieben. 1/3 vom gesamten CO2-Ausstoß in Deutschland entsteht, weil Gebäude geheizt und gekühlt werden. Also da muss was passieren.
Es klingt so, als müsste das Aus für Öl- und Gasheizung eigentlich schneller kommen als langsamer.
Absolut. Und es ist so, dass es in manchen Städten schon bald gar kein Gas mehr geben wird. Die ersten haben nämlich schon angekündigt, dass sie ihre Gasnetze komplett stilllegen.
Okay, wow.
In Mannheim will das der Netzbetreiber MVV bis 2035 machen. Dann soll es nur noch Fernwärme geben oder Wärmepumpen. Und Mannheim kündigt das jetzt schon mal an, damit möglichst niemand mehr noch eine neue Gasheizung kauft.
Aber prescht Mannheim da jetzt ganz besonders vor und steht da so alleine da oder gibt es das auch woanders?
Nee, das gibt es auch woanders. Öffentlich gemacht haben das zum Beispiel auch schon Osnabrück, Augsburg, Nürnberg und Hamburg. Da sollen die Gasnetze bis 2040 oder 2045 stillgelegt werden. Und Hamburg warnt auch davor, statt Gas jetzt auf Biogas oder Wasserstoff zu setzen, weil die Stadt sagt, dass es davon zu wenig geben wird und dass es deshalb wahrscheinlich zu teuer sein wird, damit zu heizen.
Was geht?
In dieser Rubrik gucken wir, was wir konkret machen können, um nachhaltiger zu leben. Mit Blick auf das, was wir gerade besprochen haben, ist eine wichtige Frage: Lohnt es sich, in Wärmepumpen und E-Autos zu investieren?
Ja, also bei Wärmepumpen muss man halt auf die Förderung gucken, wie die sich entwickelt. Die aktuelle Regelung, die wird sicherlich noch einige Monate gelten, vielleicht sogar noch bis Ende des Jahres.
Das heißt aber, die Leute, die überlegen, eine Wärmepumpe sich anzuschaffen, die sollten sich beeilen.
Ja, aber Fachleute sagen auch, es ist ganz wichtig, das gut zu planen, damit die Wärmepumpe am Ende auch zum Haus oder zur Wohnung passt und nicht zu groß ist. Aber wenn du eine neue Heizung brauchst, dann ist es schon schlau, da jetzt in die Planung einzusteigen. Oder du hoffst darauf, dass es in deiner Stadt bald ein Fernwärmenetz gibt.
Ja, dass ich mich da andocken kann, ne?
Genau. Und wenn ich mir jetzt ein neues Auto kaufen wollte oder würde oder müsste, aus Klimaschutzgründen müsste ich ja ein Elektroauto nehmen, oder? Aber setzt denn die nächste Bundesregierung auch darauf? Also werden dann zum Beispiel auch mehr Ladesäulen gebaut oder gibt es vielleicht sogar wieder Förderung für E-Autos?
Na, das kann man jetzt noch nicht so richtig absehen. Aber wenn es ums Geld geht, klar, E-Autos sind in der Anschaffung oft ziemlich teuer, aber beim Fahren sind die jetzt schon oft günstiger als Verbrenner. Mhm. Und es ist gut möglich, dass Strom billiger wird in Zukunft und Benzin eher teurer. Viele Fachleute sagen auch, E-Autos sind die Zukunft. Und nur mal so ein Randaspekt, in Norwegen sind jetzt schon 90% der Neuwagen E-Autos.
Ja, ist krass. Und die EU-Kommission arbeitet auch an Vorschlägen, wie EU-Bürgerinnen finanziell unterstützt werden können, die sich Wärmepumpen oder auch E-Autos anschaffen wollen. Stichwort Social Leasing. Genau dazu will die Kommission nächste Woche Pläne vorstellen. So, Aglaya, die Folge ist fast rum. Was nimmst du mit heute?
Ich fand sehr interessant, was du von Mannheim erzählt hast, ne, dass der Versorger da das Gasnetz bald komplett abschalten will. Ja. Da sieht man einfach, auf Bundesebene werden manche Dinge noch lange und kontrovers diskutiert, wie eben die Energiewende. Und dann gibt es die kommunale Ebene und da werden dann einfach schon mal Fakten geschaffen.
Ja, und mich wundert auch, dass das so wenig in der Öffentlichkeit bekannt und breitgetreten wird. Ich fand ja auch spannend, dass Wärmepumpen in anderen Ländern so viel billiger sind. Und ich wäre wirklich dafür, mal genau zu gucken, wie das in Deutschland auch klappen kann.
Bevor wir im Natursound abtauchen, haben wir noch eine Podcast-Empfehlung für euch.
Ja, wir bei Deutschlandfunk Nova haben einen Wirtschaftspodcast. What the Wirtschaft heißt der. Und in der aktuellen Folge geht es um das sogenannte Network-Marketing. Genauer Multi-Level-Marketing.
Das Geschäftsmodell kennt ihr vielleicht von TikTok oder Instagram. Da behaupten Leute, dass sie nur wenige Stunden arbeiten und trotzdem sehr viel Geld verdienen.
Ja, klingt super. Mit der Behauptung wollen sie Leute anwerben, da mitzumachen. Das heißt, sie verkaufen denen dann Produkte, die sie dann weiterverkaufen sollen. Also so ein Schneeballprinzip.
Ja, die sollen das dann auch wieder weiterverkaufen. Denn mit dem Produkt allein lässt sich meist kaum Geld verdienen.
Ja, warum dieses Multilevel-Marketing gerne mal für Betrug genutzt wird und dass die Wurzeln von Network-Marketing in den USA der 1940er Jahre liegen, What the Wirtschaft hat es für euch in einer neuen Folge erzählt.
Könnt ihr hören in der Deutschlandfunk-App.
Deine Minute Natur.
Wir hören jetzt was anderes.
Die Kraniche. Sie kommen zurück aus dem Süden, sind so die ersten Frühlingsboten. Unsere Hörerin Barbara hat uns den Ton geschickt, als die Kraniche losgezogen sind.
Jetzt kommen sie zurück. Und wir sagen Tschüss, Aglaya und Matthias.
Die Redaktion hatte Anneke Schäfer, Schnitt Norman Wollmacher.
Thank you.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.